Liebe Gemeinde, ich habe in dieser Woche ein bisschen im Internet nachgeguckt und habe, das macht man manchmal so in der Predigtvorbereitung, und habe da unter anderem von einem Gespräch gelesen, das ein bayerischer Kirchenvertreter mit einer Christin in der Ukraine geführt hat. Es ging darum, dass die Situation ja für viele Christen in vielen Ländern gerade ziemlich bedrohlich ist. Wir hören das ja auch. Wir haben vor 2 Wochen gehört, als an Ostern dieser Anschlag war in Lahore in Pakistan, auf diese Osterfeier, und es gibt noch zahlreiche Beispiele, wo man wirklich sagen kann, dass Christen es gerade schwer haben in der Welt. Und uns wird das immer wieder vor Augen geführt. Und dann gucken wir aus unserer Situation hier in Deutschland, wo es uns gut geht, wo man Christ sein leben darf, wo wir diese Privilegien haben, wir gucken ein bisschen auch hilflos in die Welt und auf das, was andere Glaubensbrüder gerade ertragen müssen. Und so ist auch dieser bayerische Interviewer ein bisschen hilflos. Und er fragt dann diese Frau in der Ukraine, wie können wir euch denn helfen? Was können wir euch denn tun? Es gibt ja Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel spenden natürlich. Man kann die Politiker hier darauf aufmerksam machen, dass es für Christen in der Welt ein Problem ist gerade. Man kann Organisationen unterstützen wie Open Doors, die dann auch dafür sorgen, dass es ein Thema ist. Wir merken, dass man was tun muss, und trotzdem fühlen wir uns irgendwo hier auch ein bisschen hilflos oder die Hände gebunden. So richtig wissen wir nicht, was wir machen sollen. Und die Antwort von dieser interviewten Frau in der Ukraine ist ganz entscheidend, weil sie ist überraschend einfach. Die hat nämlich einfach nur gesagt, betet für uns. Mehr hat sie nicht gesagt, betet für uns. Nur das. Reicht nur das? Dieser eine Satz, betet für uns, der ist im Prinzip das, was ich uns als Predigttext heute ausgesucht habe. Als zentralen Predigttext, von dem wir dann noch ein bisschen andere Bibelstellen angucken. Aber dieser eine Satz, der kommt in der Bibel vor, den sagt nämlich Paulus auch. Er schreibt ihn an die Gemeinde in Thessalonich, in 1. Thessalonicher 5, ganz kurz bevor er fertig ist mit seinem Brief. Da richtet er an diese Gemeinde, die er vor gar nicht allzu langer Zeit erst gegründet hat, die sind noch ganz jung, schreibt er, liebe Brüder und liebe Schwestern, kann man sich da mitdenken, betet auch für uns. Das schreibt Paulus. Der Paulus, der dem auferstandenen Jesus begegnet ist, der Paulus, der die Gemeinden gegründet hat, der durchs Land gezogen ist, der viel erduldet hat auf seinen Reisen, der ganz viel Bewahrung und noch mehr Befreiung erlebt hat. Paulus, der erlebt hat, wie Gott ihn führt und wie er ihn sogar aus Gefängnissen rausholt, der bittet die im Glauben noch ein bisschen auf wackeligen Füßen stehenden Thessalonicher, die Frischlinge im Glauben, betet auch für uns. Paulus braucht offenbar das Gebet von seinen Glaubensgeschwistern in der Gemeinde. Es ist nicht nur so, dass sie sein Gebet brauchen als den großen Gemeindegründer, sondern er braucht ihres auch. Und zwar, obwohl sie noch nicht lang dabei sind und obwohl er seinen Glauben auf ganz viele andere Erlebnisse und Erfahrungen bauen könnte, trotzdem ist ihm wichtig, dass sie für ihn beten. Trotzdem ist ihm wichtig, dass er weiß, dass da andere Christen für ihn beten, für ihn vor Gott eintreten. Deshalb schreibt Paulus das an die Gemeinde in Thessalonich. Betet für uns. Und er schreibt es an eine andere Gemeinde auch noch, ganz ähnlich, an die Gemeinde in Kolosse. Wenn wir den Kolosserbrief am Ende sind, da finden wir das fast genau gleich, ein bisschen ausführlicher. In Kolosser 4, da steht nämlich das hier. Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen. Die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich es sollte. Das schreibt der Paulus aus dem Gefängnis. Und da sitzt er in Ketten. Aber er bittet nicht etwa die Gemeinden und seine Glaubensgeschwister drum, schickt doch ein Befreiungskommando. Kommt doch her und holt mich hier raus. Ich habe noch viel vor. Könnt ihr ja beten. Oder könnt ihr ja sich wünschen. Er bittet auch nicht um nochmal so ein Erdbeben, dass Gott mal nochmal so ein richtiges Erdbeben schenkt und ihn nochmal wundersam befreit. Er schreibt ganz einfach, betet für uns. Betet für uns, dass auch in dieser schwierigen Situation die Botschaft des Evangeliums verkündet werden kann. Das klingt fast schon ein bisschen wenig, diese Bitte. Aber da steckt ganz viel drin, weil füreinander beten, das kann offenbar mächtiger sein, als wenn man füreinander kämpft. Füreinander beten, das verbindet einen, auch gerade dann, wenn man in einer schwierigen Situation ist. Das bringt Christen zusammen vor Gott. Deshalb ist es ja auch für die Frau aus der Ukraine so wichtig, betet für uns. Das heißt für sie, da gibt es andere in der ganzen Welt, die glauben an den gleichen Christus und die stellen sich hier neben mich. Zwar jetzt nicht in der Ukraine, aber sie stellen sich neben mir vor Gott. Seite an Seite vor Gott stehen, Schulter an Schulter vor Gott eintreten. Das macht das gemeinsame Gebet. Wir kommen zusammen vor Gott. Es gibt eine christliche Organisation in den USA, die hat genau diese Bitte aufgenommen und hat für den kommenden Sonntag einen Gebetstag ausgerufen und lädt dazu ein, dass am nächsten Woche, am 17. April, möglichst alle Christen im Gebet für alle die einstehen sollen, die wegen ihres Glaubens gerade in den verschiedensten Ländern, im Irak, in Syrien, Libyen, Pakistan, Afrika und sonst wo, leiden müssen. Und vielleicht ist das das Kraftvollste, was wir als Gemeinden in der westlichen Welt tun können, dass wir zum Gebet einladen und dass wir zum Gebet zusammenkommen, dass wir uns im Gebet neben die stellen, die es brauchen, dass wir uns dazustellen zu unseren Glaubensbrüdern miteinander vor Gott, weil das wichtig ist und weil das wertvoll ist. Aber natürlich kann man jetzt fragen, warum soll das was bringen oder warum ist es so wichtig, dass man füreinander und miteinander betet? Hört Gott etwa ein Gebet, das eine Frau in der Ukraine alleine spricht, weniger, als wenn wir es alle zusammen sprechen? Brauchte Paulus das Gebet von seinen Glaubensgeschwistern, weil er vielleicht denkt, dass Gott sein Rufen aus der Gefängniszelle nicht hört? Ist das Gebet, das man gemeinsam spricht, mehr wert als das, was ein Einzelner spricht? Ich vermute mal, wie der Paulus da in seiner Gefängniszelle sitzt, dass er schon auch selber zu Gott gebetet hat. Also im Knast in Philippi, da hat er das auf jeden Fall getan. Da ist er mit Silas gesessen und da hat er zu Gott gebetet und sie haben sogar angefangen zu singen, dann mitten in der Nacht Loblieder gesungen. Das sind ja auch Gebete. Gar nicht mal Klagegebete, sondern Lobgebete. Ist ja auch was Schönes. Wenn man so im Knast sitzt und nicht gerade Briefe schreibt, dann ist Beten ja was, was geschickt ist, weil das kann man ja tun, auch im Gefängnis, auch wenn man in Ketten liegt. Und vielleicht auch, wenn man zu Hause sitzt und nicht mehr raus kann aus dem Zuhause. Wenn man nicht mehr in den Gottesdienst gehen kann, dann ist Gebet was ganz arg Wertvolles, weil man das auch von zu Hause tun kann, weil man so zur Gemeinschaft dazugehört. Das kann man überall tun. Und ich stelle mir vor, dass diese Lieder, die da Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi gesungen haben, dass die auch deshalb zu Lobliedern, zu Lobgebeten geworden sind, weil Paulus im Gefängnis an die Gemeinden gedacht hat und an die Menschen, die mit ihm Christen sind. Es war ja wohl weniger seine eigene Situation, die ihn zu einem Loblied veranlasst hat. Er sitzt im Gefängnis. Er muss manches erdulden. Aber wenn er an seine Glaubensgeschwister denkt und an die Gemeinden und an alles das, was Gott ihm geschenkt hat da schon, dann hat er Grund zum Lob und zur Dankbarkeit. Wenn wir an unsere Gemeinde denken, wenn wir an die Menschen denken, für deren Glauben wir dankbar sind, dann gibt es auch für uns Grund genug, Gott zu loben. Ganz egal, in welcher Situation wir selber gerade stecken. Und das ist was Wertvolles an diesem Gebet für die anderen. Das Gebet für die Brüder und Schwestern, das kann uns zum Danken und zum Loben führen und es macht uns frei davon, nur unsere eigene Situation und uns selber vor Gott zu sehen. Das ist ein erster wichtiger Punkt zum Merken und zum Mitteilnehmen, finde ich, heute Morgen. Der Blick auf andere im Gebet, dass wir nicht mehr nur auf uns selber sehen und das, was wir gerade brauchen, wie es uns gerade geht, das verändert unser Gebet. Und es verändert auch unsere Gottesbeziehung. Denn die Gottesbeziehung, die hängt dann nämlich nicht mehr davon ab, wie es mir gerade geht und was ich gerade alles zu tragen habe. Sonst prägt es ja auch mein Bild von Gott, wie es mir gerade geht. Aber wenn ich andere mit in den Blick nehme, dann wird unser Blick für Gott weiter und freier und nicht mehr nur von uns abhängig. Das finde ich eindrücklich, als der Paulus da im Gefängnis sitzt und Loblieder singt. Und er sitzt da und denkt eben nicht nur an sich und an seine Lage vor Gott. Er zeigt uns damit, es gibt ein Gebet, das nicht nur eindimensional funktioniert. Man könnte ja sagen, Gebet ist eindimensional erstmal, es gibt mich als den Sender vom Gebet oder als den Empfänger und dann gibt es noch Gott und mit ihm bin ich in Kontakt. Eine Richtung, von unten nach oben, von oben nach unten. Das ist Gebet. Das gibt's auch. Das ist vielleicht die einfachste Erklärung von Gebet und die grundlegende. Aber es gibt neben diesem Gebet auch noch eine andere Dimension vom Gebet, nämlich die, die in diese Verbindung von mir zu Gott einen Knick reinmacht. Die, die andere mit ins Spiel nimmt, mit in den Blick nimmt. Wenn ich im Gebet eben nicht nur an mich denke, sondern erstmal an andere, die um mich sind. Dann ist es auch Gebet, aber dann nehme ich andere mit hinein in mein Gebet und es verändert mein Gebet und meine Glaubensweise. Das Gebet, das nicht nur vom Ich spricht, das wäre das Eindimensionale, sondern das Gebet, das im Wir spricht, das ist ein ganz wertvolles Gebet. Und das berühmteste aller Gebete ist ja auch so formuliert. Das berühmteste aller Gebete ist das Vaterunser, würde ich mal sagen. Und da heißt es nicht das Vater meiner oder mein Vater, sondern da heißt es unser Vater. Ganz bewusst sagt Jesus, es ist unser Vater. Wir sind gemeinsam, wie wir vor Gott stehen. So hat er seinen Nachfolgern beigebracht. Wir beten im Wir. Wir stellen uns gemeinsam vor Gott. Und das heißt, ich nehme die Menschen um mich herum mit in den Blick, wenn ich bete. Betet für uns, sagt der Paulus. Und es ist interessant, denn so wie er es in dem Fall sagt, in diesem 1. Korinther 5, da möchte er jetzt auch, dass die Gemeinden für ihn beten. Da nimmt er nicht nur die anderen in den Blick, sondern er fordert auch von den Gemeinden, dass sie ihn im Blick behalten. Er will Teil von den Gebeten in der Gemeinde in Kolosse und in Thessalonich sein. Er braucht das Wissen, dass andere ihn mit ins Gebet nehmen. Denn das ist eine unglaublich wertvolle Sache, wenn man das weiß, jemand betet für mich. Ich finde, das ist ein großer Vorteil von den Hauskreisen. In Hauskreisen, da kann man diese Bitte, so wie der Paulus es sagt, auch einbringen. Da kann man sagen, hey, betet mal für mich. Kann man sonst auch. Man darf auch im Pfarrer sagen, wenn ich mal im Gottesdienst für jemanden in der Fürbitte beten soll, das wäre natürlich wunderbar. Aber ich verstehe es, dass man in Hauskreisen da vielleicht es noch leichter sagt. Betet doch mal für mich, ich brauche jetzt euer Gebet. Das ist eine ganz große Chance in den Hauskreisen. Ich habe das selber auch schon öfters erlebt, gerade in Hauskreisen, wie dann jemand neben mir sitzt und für mich betet. Und ich habe immer wieder, war ich überrascht, dass es nochmal viel intensiver ist, dieses Gebet, dass ich das viel intensiver erlebe, als wenn ich genau das Gleiche selber sagen würde. Ich könnte genau das Gleiche auch selber Gott sagen. Aber wenn da jemand neben mir sitzt, der für mich betet, und ich sitze da und höre diese Worte, dann habe ich manchmal schon gemerkt, wie ich fast zittere oder wie ich fast, da kann man fast in Tränen ausbrechen, wenn jemand neben einem für einen betet. Das tut gut, dass ein anderer für mich betet. Ich erinnere mich noch genau, im Studium hatten wir einen Hauskreis und da weiß ich noch genau, wie das heute war, als da eine, die mit mir studiert hat, neben mir saß. Man könnte sagen, das war wohltuend oder fast schon heilsam, als die für mich gebetet hat. Und das gab es danach immer wieder. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, eine ganz wertvolle Erfahrung, daneben sitzen zu dürfen und zuzuhören. Füreinander und gleichzeitig miteinander beten. Ich glaube, das ist in Hauskreisen eine besondere Chance, denn dann wird das Gebet konkret und dann bleibt es nicht irgendwie abstrakt und unpersönlich. Wenn man für einen persönlich in der Runde betet, dann wird es wirklich kraftvoll. Und vielleicht kriegt man in Hauskreisen wirklich eine Ahnung davon, wie die Jünger das erlebt haben, als Jesus bei ihnen saß und für sie gebetet hat. Die müssen das ja auch so kraftvoll erlebt haben. Es gibt ein Gebet, das wir in der Bibel finden, wo Jesus wirklich ganz bewusst für seine Jünger betet, und zwar so, dass sie es hören. Nicht irgendwo in der stillen Zeit, wo er sich zurückzieht, sondern so, dass sie es hören. Ist absichtlich so. Im Johannes 17 lesen wir das. Da sagt Jesus nämlich, zu Gott, für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die Menschen, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deiner göttlichen Gegenwart. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. Das sagt Jesus so, dass sie das mit anhören. Und ich stelle mir vor, wie eindrücklich das für die Jünger gewesen sein muss, dass Jesus, der Sohn Gottes, diese Bitten für sie ausspricht, dass sie das hören dürfen. Dadurch ist das Gebet schon im Beten, schon während dem Beten, mehr als nur ein Gespräch zwischen Jesus und seinem Vater. Es macht gleichzeitig was mit denen, für die er betet. Und das ist was ganz arg Wertvolles, was wir erleben, wenn jemand für uns betet. Wer im Hauskreis ist, der weiß aber auch, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Es ist Mittwochabend, es ist Hauskreis wie immer. Und Markus sitzt da zwischen den anderen. Man hat die Gebetsanliegen ausgetauscht und jetzt wird gebetet. Markus fühlt sich eigentlich nicht so arg wohl in diesen Gebetsgemeinschaften. Das würde er natürlich nie so sagen, aber eigentlich geht es ihm schon so. Und wenn wir jetzt mal in seine Gedanken hineinsehen, dann geht es dort ungefähr so zu. Okay, also für Peters Oma hat Heiko schon gebetet, hat schon jemand für seine Arbeitsstelle gebetet. Mist, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Denkt nach. Ah, für Gabis Schlafstörung hat noch keiner gebetet. soll ich jetzt beten? Sagt ja gerade keiner was. Aber wie sage ich das denn? Vielleicht so, Herr, mach doch, dass Gabi besser schlafen kann. Aber klingt das nicht ein bisschen einfach? Oder soll ich vielleicht mit einem Dank anfangen? Danke, Vater, dass du Gabi so toll geschaffen hast. Nee, das kommt auch ein bisschen künstlich. Das Schweigen seit dem letzten Gebetsbeitrag wird immer länger und so langsam wird es auch peinlich. Markus überlegt weiter. Vielleicht sage ich das so. Herr, du bist groß und wir wissen, dass du auch Gabis Schlafstörungen wegnehmen kannst. Ja, das ist gut, so mache ich's. Und er setzt an und genau in diesem Moment spricht Peter, danke, lieber Vater, dass du Gabi so toll geschaffen hast. Mist, denkt sich Markus, immer beten einem die anderen alles weg. Ich bin sicher, manche von Ihnen kennen solche oder so ähnliche Gedanken von Gebetsgemeinschaften, wenn man so grübelt und über Formulierungen nachdenkt und nochmals kennt, was wurde alles schon gebetet, wer braucht noch Gebet, das kennen Sie. Und das ist ja auch spannend. Gemeinsam laut zu beten ist für manche auch gar nicht so einfach. Weil man überlegt sich ja wirklich, wenn der andere jetzt daneben sitzt, wie versteht der das, wie hört der das, was sage ich, dass es auch richtig hört, so wie ich es meine. Ich denke, das ist ganz natürlich, dass man sich solche Gedanken macht und dass das nicht so, vielleicht nicht so einfach geht, wie man sich das manchmal wünscht. Gebet ist ja auch dazu noch was Intimes, was, wo es eigentlich um mich und Gott geht, aber da jetzt jemand anderen mit reinzunehmen, der das hört, das ist schon auch mutig. Da gehört Vertrauen dazu, da gehört auch eine Sicherheit dazu, dass man sich öffnet und dass man miteinander und füreinander betet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche sich schon allein deshalb, weil es so schwierig ist, dann lieber dafür entscheiden, die Stille auszuhalten, als für andere laut zu beten. Dass dann die Unsicherheit, dass man mit Worten eben doch nicht so glänzen kann und das nicht so toll formulieren kann wie andere, dass es holprig wird oder dass man eben doch nicht so einschätzen kann, was der andere darüber denkt, größer ist als der Mut zum Gebet. Und so zieht man sich zurück auf das Solo-Gebet, das Gebet allein oder das Gebet zu Hause. Ist eigentlich schade. Denn man nimmt damit dem anderen ja auch was Wertvolles. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber es gibt auch Bibelverse, die sagen doch, geh in dein Zimmerlein und bete für dich. Wenn du aber betest, hat doch Jesus gesagt, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Soll man nicht gerade im Verborgenen beten und eben nicht dort, wo es die anderen hören? Stimmt natürlich, hat Jesus tatsächlich so gesagt. Aber er hat auch direkt bei dieser Stelle erklärt, wie er das meint, nämlich, dass man eben nicht betet, so wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen vorne stehen und an den Straßenecken, so dass sie gesehen werden und gehört werden mit dem, was sie beten. Gebet ist keine Selbstdarstellung. Das ist eine Grenze vielleicht in dem Miteinanderbeten. Gebet sollte nicht zur Selbstdarstellung werden. Und Jesus sagt auch, und betet nicht wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Es geht im Gebet nicht darum, viele oder besonders schöne Worte zu machen, wenn man denkt, Gott hört einen dann mehr. Das ist auch eine Grenze im Miteinanderbeten. Aber gerade an dieser Stelle, Matthäus 6, da sagt doch Jesus dann direkt danach, wie die Jünger beten sollen. Und genau da spricht er eben vom Wir im Gebet und lehrt die Jünger das Vaterunser. Gebet ist nicht nur was für das stille Kämmerlein. Gebet ist auch was fürs Miteinander. Und Jesus will das, dass wir miteinander beten. Wenn wir ein bisschen weiterblättern, Matthäus 18, 19, da sagt er das ganz, ganz treffend. Wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Genau das ist das Wertvolle. Man wird eins im Gebet, wenn man miteinander betet. Man tritt miteinander vor Gott. Und diesem Gebet gibt Jesus dann diese gewaltige Zusage. Deshalb will ich Ihnen ein bisschen Mut machen. Ziehen wir uns doch nicht vorschnell zurück ins persönliche Beten, sondern gönnen wir den anderen auch, dass wir miteinander und füreinander beten. Für Yvonne war genau das ein Grund, dass sie zum Gebetstreffen an der Uni gegangen ist. Yvonne studiert Sprachwissenschaften im 5. Semester und sie hat im Studium viel mit ausländischen Studenten zu tun und da gibt es auch ein paar Christen, die einen Gebetskreis gegründet haben. Da ist Sarah aus Kenia dabei, Michael aus Kalifornien, Nikolai aus Russland und Yoni Soon aus Korea. Und Yvonne geht dann hin zu diesem Gebetskreis und sie hat sich, wie sie es von ihrer Gemeinde gewöhnt ist, mit Zetteln bewaffnet. Da kann man dann Gebetsanliegen aufschreiben und dann kann man die sammeln und dann kann jeder sich eins ziehen und für dieses Gebetsanliegen beten. Eine gute Struktur. Aber Sarah und Yoni Soon, die kennen nichts mit Zetteln, wenn man gemeinsam betet. Und die sagen dann im Gebetskreis, Mensch, lasst uns doch einfach drauf losbeten. Und die junge Kenianerin macht es dann auch gleich. Sie streckt die Hände nach oben und sagt: Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für meine Schwestern und Brüder. Ich danke dir für deine Kinder. Oh Gott, du bist so ein guter Vater. Füll den Raum mit deiner Gegenwart. Und wie sie so dasteht, kniet Nikolai, der Russe, hin. Der war offensichtlich mit der Gebetshaltung ein bisschen überfordert und entschloss sich aber einfach noch lauter zu beten als Sarah. Das hat dann wiederum Michael etwas verunsichert, denn er sitzt hinten in der Ecke, hat gefaltete Hände. Und als es eine kleine Atempause gibt, wittert er seine Chance und spricht laut ein Gebet: Guter und gütiger Gott, wir loben dich und beten. Aber noch bevor er diesen Satz fertig gesprochen hat, hat Yeonisyun, der Koreaner, weiter gebetet. Und Yvonne sitzt da mit ihren Zetteln und ist völlig verwirrt. Eigentlich hat sie sich dieses gemeinsame Gebet ganz anders vorgestellt. Das ist ja hier das reinste Gebetschaos. Würden sie denn jemals so richtig miteinander beten können, wenn das so weitergeht? Wenn zwei eins werden im Gebet, sagt Jesus. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob er sich klar war, welche Probleme das in der multikulturellen Welt geben wird. Oder in einer, wenn sogar schon Christen so ganz unterschiedliche Arten zum Beten mitbringen, wenn jeder seine Gewohnheit hat und die passende Glaubens- und Gebetsform für sich. Klar, an der Uni mit vielen, mit internationalen Christen ist natürlich besonders schwer, aber ich denke auch bei uns, in unserem näheren Umfeld, in der Gemeinde oder in ihrer Familie, da gibt es auch unterschiedliche Gebetsweisen und die bringt man nicht ganz so einfach zusammen. Aber wie soll das dann gehen, miteinander beten, wenn doch jeder irgendwie dann doch für sich betet? Betet man dann doch lieber wieder für sich allein, weil es dann eine Ordnung hat? Wenn wir nochmal zurückkehren in diesen 1. Thessalonicher 5, in dieses Kapitel kurz vor Ende des Briefes, da sagt Paulus kurz bevor er diesen Vers sagt, betet für uns noch was anderes, ein paar andere Aufforderungen, unter anderem diese hier: Den Geist dämpft nicht und prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Vielleicht passt es ja auch fürs Miteinander beten. Gemeinsam beten heißt nicht, dass man alles mitmachen muss. Das, was einem selber nicht liegt, das schon gar nicht, aber auch nicht das, was der Prüfung nicht standhält, dass es gut ist. Aber miteinander beten erfordert die Offenheit dafür, dass es eben auch andere Gebetsformen, andere Gebetshaltungen oder Formulierungen gibt, als die, die ich kennengelernt habe. Das ist erstmal eine Herausforderung im Miteinander beten. Aber wer sich auf das gemeinsame Gebet einlässt, der wird dann auch beschenkt mit einer Vielfalt von Gebet. Mit einer Vielfalt von Glaubensformen, auch von Glaubensinhalten. Gemeinsames Beten, das bewahrt uns davor, dass wir zu schnell einlinig werden. Das bewahrt uns letztlich auch davor, dass wir den Geist dämpfen, ohne es vielleicht zu wollen. Aber weil wir es halt so gewohnt sind. Gemeinsames Beten, das ist vielleicht Herausforderung, aber es schenkt uns auch eine Vielfalt. Heinz ist meine letzte Beispielperson heute. Versprochen. Heinz hat es mit seiner Frau Helga früher auch mal gemacht, gemeinsam gebetet. Als sie jünger waren, da war es ihnen wichtig, ihnen beiden als junges Ehepaar war es wichtig, dass sie auch miteinander beten können. Und das haben sie gemacht, sie haben das eingeübt und sie haben beide gemerkt, wie ihnen das gut tut, miteinander zu beten, wie so ihre Gottesbeziehung ganz automatisch auch Teil von ihrer Partnerschaft war. Heinz hat dann im Beten auch Helga und ihre ganz eigenen Glaubensprägungen kennengelernt. Sie waren sich geistlich nahe im gemeinsamen Beten, auch wenn sie unterschiedliche Sprachen gehabt haben. Auch als die Kinder gekommen sind, hat man in der Familie gemeinsam gebetet. Allerdings hat Heinz gemerkt, dass dann die Gebete dort anders geworden sind. Das, was die beide als Ehepartner beschäftigt oder auch das, was Heinz ganz persönlich beschäftigt hat, das hat nicht mehr so richtig in das Gebet mit der ganzen Familie reingepasst. Und nach ging das gemeinsame Gebet Schritt für Schritt unter im Alltag. Heute geht es Heinz so, dass er sagen würde, er ist ziemlich kraftlos geworden, was Beten angeht. Manches Gebet ist einfach viel zu lange unerfüllt geblieben. Manche schwere Situation gab es auch zwischen ihm und seiner Frau und dann geht man eben nicht zu ihr hin und sagt, beten wir miteinander. Manchmal sehnt sich Heinz zurück nach dieser Zeit, wo er so Feuer und Flamme war im Glauben und im Gebet, aber jetzt fällt es ihm schwer, sich überhaupt mal zu einem Gebet aufzuraffen. Dort, wo er früher zu jeder Zeit im Alltag mit Gott geredet hat, da stellt Heinz manchmal abends erschrocken fest, dass er heute nicht mal mehr an Gott gedacht hat. Es gibt solche Zeiten, wo man kraftlos ist, im Glauben und im Gebet. Oder wo der Alltag die Gebetspraxis einfach aufschluckt. Die geht so verloren. Paulus schreibt in diesem Kapitel noch einen Vers: Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Das kann auch fürs Gebet gelten. Man kann einander auch tragen, wenn man miteinander betet. Gerade das kann eine große Chance sein von dem gemeinsamen Gebet. Wenn nur einer spricht und der andere auch nur zuhören darf im Gebet und für sich beten lassen darf. Andere für sich beten zu lassen, das kann gerade, wenn ich selber eine Schwächephase habe, was ganz besonders Wertvolles sein, weil es mich stärkt. Dann bin ich eben nicht nur auf mich zurückgeworfen und auf mein schwaches Gebet, sondern dann habe ich jemanden, der mich stärkt. Es kann ermutigen, wenn man in den Kämpfen, in denen man steht, von anderen vor Gott gebracht wird. So wie dieser Lahme, der von seinen Freunden zu Jesus getragen wird, so kann man auch die im Gebet Lahmen zu Gott tragen. Ich fand es eindrücklich, als vor ein paar Monaten der Dan zu mir gekommen ist, bei mir geklopft hat und hat gesagt, such mal ein paar Leute, die für mich beten. Betet für mich, das ist nichts anderes. Such ein paar Leute in der Gemeinde und schau danach, dass die für mich beten, aber nicht bei sich zu Hause, sondern bitte bei mir im Wohnzimmer. Mit mir zusammen, für mich gegen meine Krankheit. Und das haben wir gemacht, immer wieder. Und ich finde, im gemeinsamen Gebet, da zeigt sich wirklich, dass man zusammengehört, dass man einander trägt, dass wir zusammengehören zum Leib Christi. Wir sind ja Teil von diesem Leib Christi. Wir haben sozusagen den gleichen Blutkreislauf. Und dieses Bild passt ganz gut auch im Gebet, denn da heißt es ja auch, wenn ein Glied schwach ist und leidet, dann leiden die anderen mit. Aber gemeinsam bitten sie darum, dass der ganze Leib wieder gesund wird, wieder geheilt wird. Das gemeinsame Gebet, das ist was Wichtiges. Paulus hat es erkannt und deshalb sagt er zu den Gemeinden, betet für uns. Und das dürfen sie auch sagen, betet für mich. Das dürfen Sie auch hier im Gottesdienst sagen. Der Daniel hat es vorher schon ein bisschen angeklingen lassen. Wir werden nachher, nach dem Gottesdienst, die Möglichkeit geben, dass man für sich persönlich beten lassen kann. Ich erkläre Ihnen nachher noch ein bisschen, wie das gedacht ist. Und wir wollen es in Zukunft auch regelmäßig machen. Einmal im Monat nach dem späten Gottesdienst dazu einladen, dass man für sich persönlich beten lassen kann. Und ich lade Sie ein, dass Sie wirklich diese Chance auch nutzen. Mit jemandem zusammen beten. Jemand für einen das Gebet sprechen zu lassen. Das ist eine ganz, ganz große Chance. Das kann einem im Glauben unheimlich weiterbringen. Bis hierher mal so viel. Miteinander beten, das bewahrt uns davor, nur uns selber zu sehen. Es erweitert unsere Gottesbeziehung. Es tut uns gut und bereichert uns. Und es stärkt uns, wenn wir selber nicht mehr können. Amen.